deine Gegenwart. Wir danken dir für deine
Nähe.
Wir danken dir, dass du uns schon beschenkt hast heute Morgen. Uns Zweifel, uns Schwäche, so viele Nöte auch
ausgeräumt hast aus dem Herzen.
Breit machst durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Danke dir, dass du auch das Gelingen gibst zum Zuhören jetzt die nächste Zeit und auch zum Sprechen. Amen. Amen. Ja, es ist schon... Habe ich etwas falsch? Ich meine, es klingt... Zu wenig. Wie auch immer. Auf alle Fälle ist es für mich immer etwas ganz Besonderes, ins Wallis zu kommen. Das war auch heute Morgen so. Ich war so dankbar. Ich bin relativ an vielen Orten zum Predigen. In Winterthur, in Zürich, in Döstal, im Solothurn und überall hin in der Ostschweiz und so. Das ist halt, wenn man pensioniert ist, dann hat man für sowas Zeit. Aber es ist nirgends so wie im Wallis. Also im Fruttigen auch noch. Aber ich meine, es verbindet dich einfach mehr, als wenn du an einen Ort gehst, wo du mit dem GPS gerade knapp hinfindest und keine Ahnung hast von den Menschen und von all dem. Aber als ich mit dem Zug dann da die BLS-Strecke fuhr, da begann es schon ziemlich weit. Ah, da bist du mit dem Bike oben durchgefahren. Da unten auf dem Bänkli habe ich Rino sitzen sehen, wenn ich am Joggen war. Da ging ich mit Stefan mit dem Velo am Morgen jeweils schnell nach Gampel runter und wieder hoch. Und da habe ich für den Marathon trainiert und da habe ich mit Max ein Bier getrunken. Kann man ja schon sagen. Da habe ich das und dieses und jenes. Ist aber nicht alles. Es ist dann noch mehr. Es kommt dir nicht nur in den Sinn, wie du sportlich trainiert hast, wie du dich auseinandergesetzt hast mit Problemen und so weiter. Ja, den Amade, den hat man natürlich auch noch besucht da hinten, da und so weiter. Viele, viele, viele Erinnerungen. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber ich wurde dann so dankbar für all das, was mit diesen Erinnerungen verbunden ist. Naja, jetzt kommt mir natürlich ewig viel Taufe und Hochzeit und naja. Aber es ist mehr. Es ist eine tiefe Dankbarkeit für die Gemeinde und was Gemeinde ausmacht. Ich meine nicht nur den Sonntagmorgen. Ihr habt unglaublich viel investiert, dass ich heute Morgen diese Kanzel habe. Ich habe an die gedacht, ich weiß nicht, ob es immer noch dieselben sind, aber meistens brennt nicht ein Kampf um diesen Dienst. Einige haben gereinigt hier. Wir sehen keine Papiere rumliegen. Die Stühle sind geordnet. Es ist so viel vorbereitet. Ich denke an Sitzungen, wo Programme abgesprochen werden, wo organisiert wird, welcher Dienst durch wen an welchem Tag getan wird. Es sind so viele Gebetszeiten, die investiert werden in eine solche Gemeinde. Und wisst ihr, jede gute Idee, auch die Ideen, die Gott mit einer Gemeinde hat, die kosten immer Geld. Ganz einfach, es ist so. Ich habe es noch nie anders erlebt. Kannst sicher sein, wenn Gott irgendeine Plan, eine Idee hat, am Schluss, sind wir mal ehrlich, es kostet immer Geld. Und ihr habt das zusammengetragen. Ihr habt es verwaltet, ich nehme an, es macht immer noch Sabine. Und so weiter. Ich will einfach sagen, man sitzt manchmal so rein und denkt, schön, Erinnerungen da und da und da. Aber es ist auch eine tiefe Dankbarkeit. In meinem Herzen hochgekommen für all das, für jeden Dienst, den ihr getan habt. Das Mittragen und auch das Anwesendsein, die Verbindlichkeit, die Ermutigung zueinander, ein Telefon da, ein Telefon dort. So, jetzt könnte ich noch ewig weitermachen, enden werde ich bei Andi. Danke auch für die Leitung. es ist so maßgeschneidert, wie irgendetwas nur möglich ist auf diese Predigt heute Morgen. Wir werden das Lied ganz sicher am Schluss noch einmal einspielen. Weil es geht darum. Und auch die Lieder, die ihr ausgesucht habt. Ich sage nicht, unter der Leitung des Heiligen Geistes muss alles immer so schön ineinander übergehen und passen. Gell? Irgendwie passt es ja im biblischen Rahmen immer. Ich meine nicht das. Und ich meine, es können auch Gedanken kommen, die absolut quer in der Thematik drin liegen. Ist für mich immer auch gut. Ich bin nicht so eine Spürschmidt-Tante, wo eines das andere ablösen muss und wunderbar wie eine Gedichte durch den Gottesdienst gehen muss. Nein, ich meine, da kann auch eine Weissagung kommen, die geht ganz in eine andere Richtung. Die ist eben für dich bestimmt und nicht für die anderen. Da bin ich nicht so eingefahren. Aber es ist doch schön zu sehen, wie Gott auch das schenken kann, dass wir heute Morgen so als Einheit erleben werden von der Thematik her. Gut. Fast das Wichtigste hätte ich noch gesagt. Elisabeth hat mir noch zugerufen, bevor ich weg bin. Ein ganz lieber Gruß. Damit wäre das auch getan. Meistens sage ich ja, wenn jemand mir Grüße mitgibt, danke, das ist lieb. Dann muss ich es nicht ausrichten und lüge nicht, oder? Aber diejenigen, die immer sagen, ah ja, das werde ich sagen, die lügen dann oft, wenn sie es vergessen, oder? Nicht sagen. So, aber gut. Also, Gott Vertrauen schenken und leben. Das Thema heute Morgen. Wir lesen den Bibeltext aus Epheser 3, zwei Verse, 17 und 20. Was dazwischen ist, könnt ihr zu Hause auch nachlesen. Ich sage es nochmal für die, die nachlesen. Ich habe heute Morgen keine PowerPoint. Epheser 3, den Vers 17 und 20. Ich lese immer noch aus der Übersetzung von Pfarrer Bruns, wenn es nicht ganz übereinstimmt. Ich bitte für euch, dass Christus in euren Herzen wohne und dass euer Vertrauen durch ihn stark und frei und die Liebe der Wurzelboden werde für euer ganzes Leben. Und dann Vers 20. Er kann es euch geben. Er kann viel mehr und Größeres tun, als wir bitten oder verstehen. Denn seine Kraft ist es, die in uns wirkt. Gut, danke fürs Zuhören. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ich jetzt gelesen habe. Mich freut so, dass ich es gleich noch einmal mache. Epheser 3, 17 und 20. Da kommt mir ein Mitglied unserer Hauszelle in den Sinn, in Frutigen, die sagt, wenn ihr Mann jeweils zum Mittagessen bete und dann wollen sie gleich aufs Essen stürzen, dann sagt er, jetzt beten wir noch einmal, aber richtig. Sie hat das Gefühl, der hat so Hunger, der betet gar nicht richtig. Der spult das einfach herunter. Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preis und wir danken dir dafür. Amen. Und dann sagt Monika, mitten in den Heißhunger hinein. Jetzt beten wir noch einmal, aber richtig. Und jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt lesen wir das Wort noch einmal, aber richtig. Einfach tief im Herzen. Ich bitte für euch, dass Christus in euren Herzen wohne, sich breit macht, bestimmt, dominiert, aufsteigen lässt, in Bewegung hält. Und dass euer Vertrauen durch ihn stark und frei und die Liebe, das gefällt mir so, wie er es formuliert, und die Liebe der Wurzelboden werde für euer ganzes Leben. Ich habe immer gern Bibelstellen mit einem Haltegriff. Schreibe ich manchmal, ich schreibe viel so SMS und so an solche, die ich weiß, die sitzen jetzt irgendwie drin und in der Patsche und dann schreibe ich jeweils, jetzt schreibe ich dir eine Bibelstelle mit Haltegriff, wie ein Topf, den du halten kannst. Und Das ist so eine Bibelstelle mit Haltegriff. Und die Liebe der Wurzelbodenwerte, halt es für euer ganzes Leben. Und dann er, ich schreibe dieses er immer groß und fett da. Er kann es euch geben. Kein Stress, er. Er kann viel mehr und Größeres tun, als wir bitten oder verstehen oder uns je in den Sinn kommt. Denn seine Kraft ist es, die in uns wirkt. Halleluja! Ja, finde ich auch, kann man sagen. So, es ist ein Weilchen her. Wisst ihr, was die Olma ist? Sagt euch das was? Okay. Es ist ein Weilchen her, das mit der Achterbahn an der Olma in St. Gallen. Aber etwas vom Nervenkitzel damals spüre ich beinahe noch heute Morgen. Da sitzt man beim Start in den Wagen rein und wenn es dann losgeht, wird es gleich richtig spannend und gefährlich, also so vom Empfinden her. Da ging's mal hoch, dann in wilde Kurven, dann gleich wieder runter, dann wieder hoch, dann in eine Rechtskurve und dann denkst du, jetzt stürzt du gleich ab, so steil geht's wieder nach unten und dann fängt's dich wieder auf und so weiter. Ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommt. Keine Ahnung von der Richtung. Allerdings, nach ein paar Minuten bist du wieder unten. So oder so. Eigentlich verrückt, wenn man sich das so überlegt. Denn du steigst ein, buchstäblich, im blinden Vertrauen. Du hast nämlich echt keine Ahnung. Im blinden Vertrauen, dass du irgendwie heil wieder runterkommst. Ohne dabei den Weg dieser Bahn überhaupt zu kennen, geschweige denn eine Ahnung von der Statik zu haben. Also das sind die Berechnungen der Ingenieure. Da hoffen wir ja sehr. Aber eine Ahnung haben wir nicht. Aber eigentlich ist es ja gleich. Denn es geht ja nicht darum zu verstehen. Bei der Achterbahn geht es einfach darum, Spaß zu haben und dass die Adrenalinschübe irgendwie in den Kopf oder ins Herz oder wohin auch immer steigen. Jetzt denkst du, was soll das? Ist mir natürlich auch klar, dass das Leben mehr ist als Spiel und Spaß auf der Achterbahn. Das ist mir schon klar. Trotzdem möchte ich genau diese Erfahrung, die wir wohl alle schon erlebten, dieses Rauf, Runter, links, rechts, zurück und diese Spannung und dieses beklemmende Gefühl und manchmal diese Angst und diese Unsicherheit und hoffentlich und die möchte ich aufnehmen. Wir erleben sie ja wohl alle auch in unserem Leben. Ich denke auch dabei an den Apostel Paulus. Er hatte ganz klar von Gott das Zeichen, das Ziel heißt Rom. Du wirst in die Gefangenschaft gehen, du wirst vor Königen sprechen, vor den Herrschern, du wirst gebunden sein als Gefangener. Das wusste er, das hat Gott ihm gesagt. Nur. Über 6 Meter hohe Wellen. Nee, das ist fürs Mittelmeer etwas viel. Das habe ich auf dem Atlantik erlebt, im Mittelmeer so 2-3 Meter, aber es tut schon recht. Von denen hat er nichts gesagt. Er hat nur von Rom gesagt. Nichts von einem Schiff, das fast absäuft vor Malta. Nichts von einer absoluten Orientierungslosigkeit. Ich kann euch sagen, die hatte keine Ahnung, wo sie waren. Als die gelandet waren, mussten die zuerst zum Bäcker gehen und Brötchen kaufen und dann auf dem Sack schauen, wo der Bäcker wohnt. Und dann wussten sie, wo sie waren. Brötchennavigation, sagt man dem in der Fachsprache. Ungefähr so. Ja, und da war er mit seinem Schiffbruch vor Malta. Und das versuche ich jetzt irgendwie auf unser Leben und auf diese Achterbahn zu übertragen. Das ist so. Die Geburt ist der Start unseres Lebens, da steigen wir ja quasi auch in ein solches Wägelchen, buchstäblich da in die Kleinen, wo sie dich rumschiegen, in die Böckis und so weiter. Oder soll ich sagen, ins Lebensschiff ein? Oder wie ich vor Jahren bei der Olma eingestiegen bin? Oder der Paulus ins Schiff, das beinahe, also das zu Bruch ging, auf der Abfahrt von Kreta Richtung Rom. Und man sagt ja auch, auf Mundart, in unserer Redewendung, sagt man, ja, wie geht's dir? Ja, im Momentan wie auf einer Achterbahn. Das sagen wir. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Manchmal gibt es Momente, und sicher kennst du das auch, in denen völlig unklar ist, was als nächstes kommt. Du kannst sogar Gott fragen und es ist immer noch unklar, wie wir es von Andi gehört haben in der Einleitung. Nur, was auf der Achterbahn Nervenkitzel bedeutet, löst im echten Leben, im realen Leben, andere Gefühle aus als auf der Achterbahn. Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, haben wir auch gesungen, gebetet gehört heute Morgen. Sorgen oder gar Ängste? Ich denke an die Frage, wie geht es beruflich weiter? Wie geht das? Hast du einen Horizont? Oder hast du Angst zu verlieren, was du bis jetzt gehabt hast? Beruflich. Was hat diese Krankheit, die ich in mir trage, auf mein Leben und meine Pläne für Auswirkungen? Auch eine Frage. Und eine sehr schwierige auch, wie geht es mit der Beziehung zu jener Person weiter, mit denen ich momentan Crash habe und von der ich sehr enttäuscht bin? Oder dann etwas später, wie lange kann ich noch in meiner Wohnung bleiben? Wie lange reichen meine Kräfte, die immer mehr abnehmen? Die Hüfte beginnt sich zu melden, die Hüfte. Aber der Doktor sagt, solange es beim Schlafen nicht wehtut, machen wir nichts. Und dann denkst du, wie lange geht das noch, bis es auch beim Schlafen schmerzt. Und dann gibt es da immer diese Floskeln. Die kennen wir. Es gibt übrigens auch sehr viele geistliche und religiöse Floskeln. Gut gemeint, aber die nerven dich kolossal. Also es kann sein. Ich weiß noch, als ich im Spital lag in der Insel, war gar nicht die Insel, wie heißt das andere, ist ja gleich, in Bern, Rückenoperation, Lindenhof, glaube ich. Und dann kamen sie, die Geschwister. Alle lieb gemeint. Alle voll des Heiligen Geistes, stelle ich gar nicht in Abrede. Aber es ist nicht alles Heiliger Geist, was dann rauskommt dabei. Naja. Ja, du musst dich nicht fragen, warum, Gotti. Du musst nur fragen, für was. Naja, was fängst du mit dem an, wenn du am Tropf bist und all diese Dinge. Also, aber lassen wir das. Alles gut gemeint. Wir kennen die Floskeln. Es geht immer weiter. Naja, das stimmt, aber was hilft's? Es gibt immer einen Weg. Nur schmerzt's und zwickt's und zwackt's halt auf diesem Weg. Auch wenn das meiste davon ja irgendwie wahr ist, es hilft einfach nicht wirklich, wenn du innerlich blockiert und hoffnungslos bist, wie der Paulus im Schiffbruch vor Malta. Aber er hatte ein Reden Gottes mit Haltegriffen. Es wird keinem ein Haar gekrümmt. Er wusste nicht genau, wie alles ausging. Er hatte nur das Ziel, Rom, das wirst du erreichen. Vom Schüttelbecher, in dem er gerade war, hat er keine Ahnung. Und von der Achterbahn, in der du bist, hast du vielleicht auch keine Ahnung. Aber eines bleibt, das Ziel wirst du erreichen. Das ist genau dasselbe, als Jesus den Jüngern im stürmischen See Genezareth zu Fuß begegnete in diesem Ding. Die Jünger, die hatten die schiere Panik. Die sahen statt Jesus Gespenster und Geister und weiß ich was. Dabei hat es Jesus doch ganz klar gesagt, fahrt voraus ans andere Ufer. Jesus hat nichts gesagt, ihr werdet in der Zwischenzeit zu Fischfutter werden auf dem See Genezareth. Er hat nichts vom Absaufen gesagt, er hat es vom anderen Ufer erzählt. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir werden die Herrlichkeit erreichen. Wir werden in eine Ewigkeit eingehen mit unserem Lebensschiffchen, von dem die Bibel sagt, die gesamten Leiden dieser Welt, was ihr euch auch immer vorstellen könnt, ist nicht der Rede wert, ist überhaupt nicht erwähnenswert im Vergleich zu dieser überaus mächtigen, fantastischen Herrlichkeit, die unser Leben wird. Das ist so. Und ich habe jeden Morgen, kann ich sagen, eine Freude über diese Ewigkeit. Und ich danke für meinen Vater und meine Mutter, für die Schwiegermutter, für den Schwiegervater, sogar für die kleine Enkelin, die gestorben ist. Ich werde die Samira dort wiedersehen. Und ich freue mich. Und ich sage, weißt du, Herr, ich weiß schon, dass du gut zu ihnen schaust. Aber ich sage es dir jetzt trotzdem noch, schau gut zu ihnen. Okay, das ist Realität und das zwischendrin ist Achterbahn und das zwischendrin ist Überraschungen und das zwischendrin sind Schwankungen der Gefühle und. Wir brauchen da keine Floskeln, denn die Ewigkeit ist keine billige Floskel, sondern ist Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Punkt. Und es ist schon gut, sich darauf auszurichten, wirklich, und darin zu wachsen, dass die Liebe immer mehr der Grund wird, an dem wir Wurzeln schlagen, dass wir uns immer mehr darin sehen. Wie im Schiffbruch vor Malta, es kam genauso, wie Gott es geplant hat. Er kennt jeden Tag, jede Stunde, jeden Schritt in deinem Leben. Zum Voraus, alle, die noch werden wollen, können wir ihm da vertrauen. Die Bibel sagt im Hebräer 11,1 diesen ganz bekannten Vers, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist nicht der Glaube ans Glück. Das ist nicht der Glaube an die Fähigkeiten. Das ist nicht der Glaube an die Geschwister oder irgendwas. Das ist da nicht gemeint, sondern es geht um das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Wer sich entscheidet, mit ihm zusammen vorwärts zu gehen, der wird das Ziel erreichen. Punkt. Ich sage immer, Gott hat uns nicht einen ruhigen Flug versprochen. Aber eine sichere Landung, das schon. Das schon. Im Vertrauen auf sein Wort, der Bibel und der Wegweisungen im Glauben sollen wir Glauben schenken. Der, der das macht, der ist gut unterwegs und kommt gewiss ans Ziel. Das bedeutet nicht, dass immer alles einfach so eben und rund läuft, wie bei Paulus vor Malta ja auch nicht. Aber ich bin überzeugt, ganz fest, dass Gott den, der nach ihm fragt und ihm vertraut, nicht in die Irre führt. Das dann schon. Und ein bisschen Lebenserfahrung habe ich diesbezüglich auch. Vielmehr sind seine Wege, wie die Bibel sagt, gut und vollkommen. Grüßen lässt Psalm 18, 31. Gott gibt Gutes und nichts Schlechtes, wenn wir bei ihm anklopfen und ihn um Hilfe bitten. Grüßen lässt Matthäus 7, 7 bis 11. Auf Gott zu vertrauen, und da mache ich jetzt kein Hehl daraus, ist natürlich trotzdem immer wieder eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung, dass du dich nicht vereinnahmen lässt von dem, was dir diesen Glauben und diese Hoffnung rauben will. Auf Gott zu vertrauen ist darum eine Herausforderung, weil es eben, das kannst du drehen, wie du willst, immer ein Loslassen ist. Es ist ein Loslassen. Wir sind gerade auch in einer Herausforderung, Elisabeth und ich kann nicht mehr darüber sagen. Und wir merken, es ist einfach immer Loslassen. Und wir haben gern das Steuerruder selbst in der Hand. Aber Vertrauen heißt Loslassen. Dem, der es besser kann und besser weiß und besser schafft, weil er ja im Gegensatz zu uns nicht nur das Ziel kennt, sondern auch jede einzelne Welle, die uns durchschüttelt, auf dem Weg zu diesem Ziel. Das tönt jetzt für dich vielleicht nicht so gut, weil du alles gern selbst in der Hand hast und kontrollierst. Das ist auch ein bisschen typbedingt und ist nicht immer nur eine Frage des Heiligen Geistes, möchte ich auch sagen. Meiner Frau zum Beispiel, das darf ich sagen, fällt das eher schwer, weil sie ist ein Planungsmensch von Haus auf. Ich kann auch planen und organisieren, aber ich musste es lernen. Es ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ich bin vom Grundtyp her eher chaotisch, wie irgendetwas. Also zum Beispiel, ich springe einfach mal raus. Und währenddem ich dann runterfalle, beginne ich zu überlegen, wie landen wir, wir machen das, irgendwie ist es bis jetzt so immer gut gegangen. Und es ist doch so, selbst wenn du einen Meter über dem Boden bist, ist es immer noch gut gegangen bis jetzt. Das ist so mein Charisma. Okay? Bei der Elisabeth ist dann das ein bisschen anders. Die denkt an den Fallschirm, die denkt an die Matratze, die uns auffällt, die denkt an alles Mögliche und vor allem, warum soll ich überhaupt springen? Okay. Also wir sind da verschieden. Wir sind verschieden. Und doch, dieses Loslassen können, das dem einen als fast krankhafter Optimist ring geht und gut geht und das andere, dass er noch mehr das Ruder krampfhaft hält, für beide ist es dann letztlich immer ein Loslassen, dieses Vertrauen, diesem Gott sich anzubefehlen. Und ich bin so froh, dass uns Gott auch auf das letzte Loslassen hin, von dem ich spreche, vor der Ewigkeit, beim Sterben, jeden Abend eine Lektion erteilt, wenn wir ins Bett gehen. Denn du weißt nie, ob du am Morgen erwachst. Du weißt nie, was während dem Traum alles geschieht oder während der Nacht. Du gehst ins Bett. Du gehst ins Bett und dann irgendwie, ich weiß, das ist unbewusst, aber es ist, wenn du es überlegst, ein Training auf das allerletzte Schlafengehen von uns. Das ist meine Interpretation. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe, aber ich glaube es. Wenn du ins Bett gehst, lässt du irgendwie los. Du hast keine Garantie, dass das gut geht während diesen 6 oder 8 Stunden. Und du hast rein gar nichts in der Hand. Und so ist es gut, wenn wir mit einem Nachtgebet in den Schlaf gehen am Abend und am Morgen wieder mit einem Gebet erwachen. Wir lernen es. Eigentlich können wir es. Wenn mir ein Mensch sagt, dieses Gottvertrauen, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, dann sage ich, nicht, du bist ein Idiot, das sage ich ja generell höchstens zu mir mal, aber das sage ich, vergiss es. Das geht gar nicht. Jeder Mensch kann vertrauen. Du kannst Gott auch vertrauen. Das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium und die Wahrheit ist ganz was anderes. Du willst nicht vertrauen diesem Gott. Du willst nicht loslassen, aber können schon. Es ist eine Entscheidung, loszulassen. Und ich denke auch für dich, mit all diesen Lebensfragen, die wir ganz kurz gestreift haben, ist es nicht einfach eine Frage vom Können, sondern es ist auch eine Frage vom Willen. Okay? Ich weiß schon, dass sehr viel auch kaputt sein kann. Und dass Gott uns auch immer wieder helfen muss und heilen muss und wiederherstellen muss. Ist mir klar. Wir haben sie auch miteinander gelesen. Es ist nicht ein Krampf, dieses Loslassen. Er kann es euch geben, hat Paulus gesagt. Er kann viel mehr und Größeres tun, als wir bitten oder verstehen. Denn seine Kraft ist es, die in uns wirkt. Okay? Ja, vielleicht tönt dieses Loslassen für dich jetzt nicht so gut. Und auch in unseren Gebeten staune ich manchmal, was wir so die langen, lieben Lehrensjahre zusammenbeten. Das hältst ja kein Gott aus, hätte ich fast gesagt. Also das ist wie wenn du Blinddarmschmerzen hast, oder? Also ich hatte gemeint, ich hätte mal, also vor gar nicht langer Zeit, ich musste eine Predigt absagen. Ich dachte, Scheibe, jetzt geht's nicht. Aber irgendwie ist das Zeug dann wieder weg und jetzt ist gar nichts mehr. Aber ich meine, irgendwie kenne ich das. Aber wenn ich jetzt in den Spital gegangen wäre, dann wäre ich sicher nicht zum Stricker. Das ist einer unserer Chirurgen da in Frutigen und hätte ihm gesagt, hallo, weißt du, jetzt musst du. Irgendwie eine Handbreit unten oder oben da mal rein und ritsch, ratsch und auf und rausnehmen und dann vergiss ja nicht die Schere rauszunehmen und vom Fuß habe ich nichts gesagt, es ist nur der Blinddarm, der Fuß bleibt dran und irgendwie so, ich beginne doch dem nicht seinen Job zu erklären. Aber denk einmal an deine Gebete, Menschenskind. Menschenskind, was wir Gott zu erklären versuchen, was wir jetzt machen würden, wenn wir Gott wären. Wie wenn er keine Ahnung hätte. Ich will nicht rügen, ich will nur sagen, selbst in unseren Gebeten ist es noch verzwackt schwierig loszulassen. Wir lassen schon los, aber wir sagen dann gleich noch dazu, wie er es jetzt eigentlich machen sollte. So, ungefähr. Und dann zu allem Verrückten gibt es noch Bücher, die das irgendwie von welchen, ich sage jetzt mal Brüder und nicht Fritzen, zusammengeschrieben werden, wo sagt, du hast das Fahrrad, für das du gebeten hast, nur nicht bekommen, weil du Gott die Farbe nicht gesagt hast. Also, verstehst du? Es gibt immer wieder solche geistlichen Irrfahrten. Wir dürfen unserem Gott vertrauen, er weiß es nämlich schon. Er hat es nicht verlernt, wie man das Rote Meer teilt. Er könnte das noch. Er hat es nicht verlernt, wie man Kranke heilt. Er hat es nicht verlernt, wie man bewahrt, schützt, aber auch durch diese Wellen durchführt und uns sicher landen lässt. Er kann es einfach noch. Loslassen ist ein lebenslanger Prozess. Aber er hilft uns dabei. Und nicht zuletzt erleben wir darum immer wieder solche Probewellen, bevor es dann ans letzte Loslassen geht. Dass wir es üben können. Dass wir wachsen. Damit die Liebe Haltegriffe bekommt in unserem Leben. Ja. Loslassen ist Vertrauen. Und Vertrauen ist Loslassen. Und Loslassen bedeutet immer aus der Hand geben. Und die einen können damit relativ gut leben. Ich gehöre eher zu den Typen und die anderen... Ja. Aber wie auch immer... Er hat gesagt, ich habe in euch ein Werk begonnen und ich werde es auch zu Ende führen. Das ist mein und dein Gott. Die zentrale Lebensfrage bleibt, wer hat das Steuer deines Lebens in der Hand? Es lohnt sich, uns dieser Herausforderung zu stellen, denn für Gott ist alles möglich, was wir von uns ja nicht unbedingt behaupten können, meine ich. Und das ist wirklich groß und großartig. Jesus erwartet oder sehnt sich danach, meinem uneingeschränkten Vertrauen. Er sehnt sich nach diesem Loslassen. Dieses Loslassen, weißt du, für viele Gotteskinder hat Anbetung etwas, ich weiß es auch nicht, hast du das auch schon gemerkt? Also, da beginnt sich die Stimme zu verändern. Plötzlich sprechen die Leute ganz anders, wie sie sonst nie sprechen. Fast so, lieber Heiland, oh, und so geht das irgendwie rauf und runter, fast wie eine Gebets- oder Anbetungsachterbahn. Die Gefühle spielen mit und es ist dieses und jenes und es ist keine Kritik, aber verwechseln wir etwas nicht. Wirkliche Anbetung ist knallhart. Die ist knallhart. Die ist nicht auf der Atmosphäre oder auf der Gefühlsebene, wo, obwohl die spielen schon auch mit, das meine ich schon, aber der Grund ist ein Loslassen. Wirkliche Anbetung ist Loslassen. Den Schmerz loslassen, die Freude loslassen, die Erwartungen loszulassen, alles ihm anzuvertrauen. Wirklichen Glauben tiefgehend verwurzelt in der Liebe in ihm. Das ist Anbetung. Und natürlich, wenn ich eine Riesenfreude habe, dann spreche ich auch anders, als wenn ich betrübt bin. Ist schon klar. Und so ist es auch in der Anbetung. Aber verwechseln wir diese Dinge nicht. Es geht immer um diesen Kern. Anbetung bedeutet loslassen. Und selbst wenn du einen Stimmbruch hast, der ewig dauert, auch mit 80-jähriger Pubertät noch, kriegst den Stimmbruch einfach nie weg. Leute haben immer Freude, wenn du zu singen beginnst, aber viel mehr, wenn du endlich wieder aufhörst. So, selbst so, ohne jegliche Musikalität und Begabung, kann dein ganzes Leben ein herrlicher Lobpreis sein für Gott. Eine fantastische Musik. Will dich einfach ermutigen, loszulassen, seine kräftige Hand zu ergreifen und dadurch Anbetung aus dem tiefsten Vertrauen des Herzens ihm zu bringen. Gott hat den besseren Überblick als wir und bezieht alles, was nötig ist, in seine Lösungen ein. Darum sagt die Bibel, seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken, wie der Himmel höher ist als die Erde. Jesaja 55, 9. Das Resultat? Friede erfüllt dich. Gott wird mit dir seinen Weg gehen. Ich weiß, ich habe das schon einige Male gesagt, während dieser Zeit, in der ich hier aktiv war als Pastor. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende, das Ende der Welt. Andi hat es gesagt, er ist mitten unter uns. Das ist das eine. Selbst wenn ich ängstlich bin, selbst wenn ich mal einen Weg gehe, der eigenmächtig, egoistisch daneben ist, da springt der Heilige Geist nicht einfach aus der Hütte raus. Der bleibt drin. Viele haben gesagt, der Heilige Geist ist wie eine Taube. Stimmt auch als Symbol. Aber dann folgerten sie, du musst aufpassen, wie verrückt. Ja, kein falsches Wort, keine falsche Handlung. Sehr vorsichtig wandeln, so schwusch ist er weg. Habe ich mal einem gedacht, du, so schnell kriegst du den nicht weg. Der wohnt in dir. Der krallt sich dann schon noch ein bisschen fest in deinem Tempel. Also, der Herr ist mit dir auf allen Wegen, selbst wenn diese Wege nicht so absolut biblisch perfekt sind. Er ist auch dann noch treu, wenn wir untreu sind. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das Problem ist nicht, dass Gott mit mir ist auf meinen Wegen, sondern das Problem ist, dass ich mit ihm bin auf seinen Wegen. Das ist der Punkt. Der Heilige Geist ist schon mit uns auf unserem Weg, aber das ist nicht das Christentum, das wir kennen oder zu dem wir uns entwickeln sollen, sondern die Entwicklung geht von diesem Weg in einen anderen. Nicht, dass der Heilige Geist mit mir ist auf allen meinen Wegen, das stimmt zwar so schon, aber das Ziel, die Heiligung, das Loslassen, das Vertrauen ist ganz was anderes. Dass der Heilige Geist seinen Weg mit mir haben kann. Und das ist was anderes. Das ist das, was wir erleben sollen. Und was auch Paulus auf seinem Weg erlebt hat. Dann erfüllt dich Friede. Gott wird mit dir seinen Weg gehen, seinen Weg haben, der uns nicht in die Irre oder in die Sackgasse führt. Glaube ist Zuversicht und nicht Zweifeln, Vertrauen eben. So, das war mal soweit die Predigt. Aber freut euch nicht zu früh, es ist noch nicht fertig. Ich habe ja mein berühmtes Andachtsbuch. Ich weiß es dann bald auswendig. Ich habe ja auch genügend Zeit gehabt, denn es wurde 1860 geschrieben. Aber jetzt haltet euch fest, einfach im Kontext dieser Thematik. Ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Am Freitag hat das ganze Ding begonnen und dann am Samstag ging es noch weiter und heute der krönende Abschluss. Und jetzt atmen wir mal gut durch und ich versuche es jetzt einfach. Mein Gott, da habe ich eben an dich gedacht, Andi, mit der Einleitung. Das war der 27. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht. Und des Nachts schweige ich auch nicht. Psalm 22,3. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Hort, so schweige mir nicht, auf das nicht, wo du schweigest, ich gleich werde denen, die in die Hölle fahren. Psalm 28,1. Meine Seele ist sehr erschrocken. Ach Herr, wie lange? Psalm 6,4. Wie lange willst du mein So gar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Psalm 13,1. Achterfahrt, Achterbahn, Sturm, Wellen vor Malta. Und wo bist du? Ist da jemand? Oder wie Francine Jordi irgendwo singt, Herrgott, brauchst du eine Brille? Oder bist du in der Ferien? Oder so etwas. Ärgere dich nicht am lieben Gott, wenn er mit dir verfährt, wie mit seinen allerliebsten Freunden, der oft lange rufen und schreien lässt, ohne ein Zeichen zu geben, dass er höre und dass sie beinahe verzagen und dass sie sich schon wie in der Hölle glauben. Ärgere dich nicht, wenn du auf alle deine Gebete keine Antwort erhältst, wenn du immer rufen musst, ach, wie lange noch? Wenn es dir scheint, der Herr habe deiner vergessen, er achte gar nicht auf deine Gebete. Siehe, so haben es alle Lieblinge Gottes vor dir auch erfahren. Keine Antwort. Auf deine heißen Gebete ist doch Antwort, und die heißt warte, harre, schweige, leide, ringe, hoffe, vertraue. Am Ende wirst du doch auch mit David, der noch mehr als du klagte, sagen können, was er bekannte. Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut, so sehr jetzt der Herr schweigt und dich betrübt, so laut und erfreuend wird er sprechen. So voll Klagen jetzt dein Herz ist, ebenso voll Freude und Frohlocken wird dein Mund werden, wenn der Herr für gut findet, dir jetzt zu antworten. Die Psalmen sind schon interessant. Ich weiß nicht, ich empfehle euch das mal, liest einmal die Psalmen. Ich gehe manchmal etwas weg und dann lese ich die Psalmen in einem Schnutz durch. Gleich alle, nacheinander. Geht gut, brauchst gar nicht allzu viel Zeit, aber es ist dann manchmal, nicht immer und bei jedem Psalm, aber weißt du, dann nehme ich einen Bleistift in den Hand. Und dann setze ich den auf ein Blatt Papier, so, da, so. Und dann lese ich den Psalm. Wie lange noch soll das gehen? Und dann geht der Bleistift runter, ich schaue gar nicht rüber. Und dann heißt es, ach und so, und da geht es ein bisschen rauf. Und im nächsten Vers geht es wieder runter und dann, schwupp, geht es wieder rauf. Dann geht der Bleistift wieder rauf. Und am Schluss kriegst du eine Psalmenfieberkurve. Die geht bis 40 Grad und dann wieder auf 37 runter und hoch und runter. Das ist die Achterbahn. Du musst nicht meinen, dieser Irrlehre, dass demjenigen, der glaubt und dessen Leben stimmt, einfach alles schön von Engeln 50 Zentimeter über den Boden getragen wirst du in den Himmel rein im Schlafwagen gehen. Nein, es schüttelt schon. So, und jetzt 28. Das weiß ich für wahr. Wer Gott dienet, der wird nach der Anfechtung getröstet. und nach der Züchtigung findet er Gnade. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir genau derselbe David. Da geht es halt nicht nur runter, es geht auch wieder rauf mit dem Stift auf dem Papier. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Das gefällt mir noch, aus aller meiner Furcht. Die Umstände waren unter Umständen noch genau dieselben, aber die Furcht war weg. Gewaltig. Psalm 34,5. Er wird den Armen erretten, der da schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Psalm 72,12. Frage die Alten, frage alle, die je in Trübsal und Anfechtung, in Not und Angst waren, ob sie der Herr, wenn sie fest auf ihn vertrauten, anhalten, ihn anriefen, ob er sie nicht errettet, getröstet, beseliget habe. Was sagt ihr Tobias, der viel geprüfte? David, der oft versuchte und sehr geplagte Kämpfer Gottes, frage ihn. Seine Psalmen antworten dir und versichern dir, dass der Herr treu ist, gütig, gnädig ist, dass er das Gebet, das Geschrei der Elenden und Verlassenen, der Angefochtenen, Geplagten aller Art höre und erhöre und sie rette und stärke und, und. Es ist so, meine Lieben. Und jetzt kommt noch der heutige, der 29. Den habe ich allerdings erst im Zug gelesen, aber der passt auch noch genau dazu. Ich habe schon eine Riesenfreude. Ich habe das erst im Zug gelesen, aber als ich am Morgen ins Gebet ging, mit dem Hund natürlich, morgen früh, und da kam die Sonne so hoch, zuerst die obersten Berggipfel, da dachte ich, wow, das ist wie eine Verheißung. Und dann ging das hoch und da sagte ich so im Herzen, Herr, genau so ist es in meinem Leben. Ich weiß ja schon, dass es heute Tag wird. Und ich weiß ja schon, dass die Sonne hochkommt. Aber ich will sie jetzt richtig reinlassen in mein Herz. Und ich freue mich, dass du mir jeden Morgen wieder so ein Zeichen gibst, deiner Gegenwart, deiner Treue, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, deiner Fröhlichkeit, deiner Freude, deiner Zuversicht ist ohne Ende. Gut. Dann sitze ich im Zug, da, hier, und dann lese ich heute, 29. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Psalm 101, 101, 104. Schwierig, da die Schrift die halte. Denn bei ihm ist eitel Licht. Daniel 2, 22. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, hat in unseren Herzen ein Licht angezündet. 2. Chroniker 4, nein, Korinther ist da gleich, 4, 6 auf alle Fälle. Und das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Johannes 1, 9. Und jetzt, das hat mich so gefreut, weil ich das ja gebetet habe. Der Schöpfer des Lichtes, von dem alles Licht ausgeht, weil er selbst lauter Licht ist, kann allein in unsere finstere Seele Licht hineinsprechen. Und Herr, ich weiß, dass du das genau jetzt machst. Weil es sind Menschen hier, bei denen ist es dunkel. Bei denen geht rein empfindungsmäßig die Sonne schon am Morgen unter. Aber du bist hier heute Morgen, um in die finsteren Seelen, Seele ist Gefühl, Wille, Verstand, in die finstere Seele Licht hineinzusprechen. Wenn es in uns dunkel ist. Wir sind von Natur in unserem Geiste, was die Welt ohne Sonne und ohne Licht wäre. Geht Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, nicht in uns auf, so ist lauter Finsternis, Tod und Kälte, Unfruchtbarkeit und Unlust zu allen guten Werken in uns. Die Bibel geht sogar so weit, selbst beim Lachen kann das Herz traurig sein. Und manchmal die am meisten Kalbereien machen und lachen und ausflippen, bei denen ist es am allerdunkelsten. Wie nun im Äußern die Sonne alle Tage neu aufgehen und jeden Tag erleuchten muss, wenn er nicht in ewiger Nacht begraben bleiben soll, so muss Christus, der Morgenstern, alle Morgen neu in uns erscheinen. Muss uns leuchten den ganzen Tag, und weil in dem Christen keine Nacht mehr sein soll, denn wir sind Kinder des Tages, die Nacht ist vergangen, muss er uns Nacht wie Tag, unsere Sonne, Licht und Leben sein. So, es geht noch weiter. Hab mich jetzt fast umgehauen. Einfach dieser Morgen, dieses alles Zusammenstimmen, nimm's mit. Lass einfach los, und wenn es dir noch so schwer fällt, vertraue, du kriegst es. Ich triff eine Entscheidung. Weißt du, Anbetung ist immer eine Entscheidung. Du kannst diese Lieder singen, da brauchst du keine Entscheidung zu machen. Die wird dir vorgesungen, du singst hinten nach und das war's. Manchmal sind die, die am meisten klatschen und hin und her machen, am wenigsten dabei. Ist so. Anbetung ist immer eine Entscheidung. Ist diese Entscheidung, von der wir lesen, ehre Gott mit deiner Entscheidung. Und geh in keinen Tag hinein, ohne dass du sein Licht spürst und festhältst. So. Ich denke, ich sage schon lange immer dasselbe, und wenn ich jetzt weiter predige, wird es auch nicht besser. Ich höre jetzt auf. Aber wir nehmen das jetzt mit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit noch, das zu vertiefen. Okay? Und wenn ich sage, wir beten, dann bete ich jetzt nicht, sondern dann beten wir. Ich sage dann einfach Amen. In deinem Herzen drin. Beweg das einfach vor Gott. Du wirst von Dingen und Umständen bewegt. Aber Gott will dir so bewegen, dass die Dinge und Umstände sich bewegen. Weil er das Licht aufbrechen lässt in deinem Herzen. Er meint es gut. Ich habe schon eine Predigt oder mehr ein Input-Gedanken gehabt in einem Vorstand, in dem ich war, und habe gesagt, Gott kann mit den Ohren sprechen. Das kann er. Ich will damit sagen, du hörst, er redet zu dir, nicht indem er spricht. Aber er redet zu dir, indem er hört. Das ist auch eine Botschaft von ihm. Auch wenn du sagst, wie lange noch? Es sollte doch. Warum, Herr? Und alle diese Dinge. Und du hörst ihn nicht. Dann spricht er zu dir mit seinen Ohren. Gott kann mit seinen Ohren sprechen. Und will es heute Morgen tief in dein Leben hineingeben, seine Stimme ist, ich höre. Der die Ohren geschaffen hat, kann hören. Der die Augen geschaffen hat, kann sehen. Und er wird zu seiner Zeit das Seine in dir wirken. Ich weiß, die Zeit ist vorgeschritten, aber wir hören dieses Lied noch einmal von Andi, also das er vorbereitet hat. Auch in dieser Haltung des Gebetes. Es sind Fragen, aber wir haben die Antworten. Spielt ihr es ein?